Es ist dunkel draußen. Ziemlich dunkel. Der November setzt vielen Menschen auch psychisch zu. Depressionen nehmen zu. Mutlosigkeit, Ermattung. Jeden Tag ein bisschen kälter. Jeden Tag die letzten Blätter noch vom Baum runter. Jeden Tag werden die Menschen kälter. Und so stelle ich mir eben auch das Ende der Welt als ein großes Dunkel vor. Der Schlund, der alles runterzieht und alles zerreißt. Manche Leute haben schon seit Jahren den Eindruck, dass man am besten die Scheuklappen vorklappt, weil man das alles gar nicht mehr aushalten kann. Ich habe auch in meinem Gebetskreis Leute, die in Corona aufgehört haben, Nachrichten zu verfolgen. Die sagten, da kriegst du immer nur schlechte Laune. Das kann doch kein Mensch aushalten. Ich will doch auch irgendwie mein Leben leben. Ich will doch Freude dran haben. Ich halte das nicht aus. Hellhörig wurde ich, als vor kurzem mir ein Freund etwas sagte, ein Journalist, der mit großer Leidenschaft diesen Beruf über eine lange Zeit gemacht hat, eigentlich ein Nachrichtenjunkie. Und es fing an damit, dass viele Kollegen mittlerweile so tendenziös sind, dass sie die Neutralität ihres Berufs nicht mehr wahren und damit überhaupt den Leumund des Journalismus verspielen. Ich habe gerade gelesen, in der Schweiz verfolgen 42% der Bevölkerung die normalen Medien nicht mehr. 42% lesen keine Tageszeitung, schauen kein Staatsfernsehen, hören keinen Staatsrundfunk. Und er sagte, ich mach's auch nicht mehr. Wenn ich im Auto sitze, mache ich kein Radio mehr an, weil du kriegst einfach schlechte Laune. Das Leben wird dunkel, die Welt wird dunkel. Und dann müssen wir uns auch noch anhören, dass der Mond vom Himmel fällt und die Sonne nicht mehr scheint und die Sterne zur Erde stürzen. Wer kann das ertragen? Das Christentum und das Ende der Zeit. Dabei ist die Perspektive eigentlich gar nicht so zwingend und auch nicht so richtig. Wann beginnt das Ende der Zeit, ihr lieben Christen? Mit dem Auftreten des Messias. Das Ende der Zeit begann vor über 2000 Jahren. Das Christentum ist eine Endzeitreligion. Wir leben immer schon in den letzten Tagen. Nach der Himmelfahrt Jesu Christi gingen die Jünger davon aus, dass es nur eine ganz kurze Zeit sein kann, die Jesus nicht unter ihnen ist. Dann kehrt er zurück mit seiner Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels. Die Wiederkehr des Messias, das große tausendjährige Reich, die Wiederherstellung von allem. Es wird nicht mehr lange dauern. Man nannte das eine Naherwartung. Die Erwartung, dass die Rückkehr ganz nah ist. Dann starb der Erste aus der Gemeinde und noch die und noch der. Und Christus war immer noch nicht da. Spätestens nachdem die letzte Person gestorben war, die Jesus oder einen der Apostel noch kannte, war klar, diese Theologie der Naherwartung macht keinen Sinn. Und dabei stand es doch in dem Evangelium, Sie haben es doch gehört, Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen. Und jetzt ist diese Generation vergangen. Haben wir da was falsch verstanden? Im selben Atemzug sagt er, ja, Zeit und Ort kennt nur der Vater im Himmel, ich habe keine Ahnung davon. Wie kann das sein, dass er sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bevor ich wiederkomme? Und dann, ja, der Papa weiß nur Bescheid, ich habe ja keine Ahnung von Zeiten und Fristen. Dieses Evangelium, nicht immer so einfach zu verstehen. Wisst ihr, für uns ist das eigentlich völlig ohne Bedeutung. Wenn wir auf 2000 Jahre Kirchengeschichte zurückblicken, können wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass zu unserer Lebzeit die Wiederkehr Christi kommt, ist ziemlich gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle und selbst die Jüngsten unter uns eines natürlichen Todes sterben, bevor Christus wiederkommt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Es gab auch in den vergangenen 2000 Jahren immer wieder Weltuntergangsströmungen im Christentum. Auch im 20. Jahrhundert hatten wir das ganz oft, dass verschiedene Gruppierungen bis hin zu Sekten sagten, morgen geht die Welt unter. Und dann haben sie irgendwelche Kapseln geschluckt oder sich zu Tode gehungert oder sich irgendwo eingesperrt oder im Keller Lebensmittel für 3 Jahre gelagert, wenn 2012 die Welt untergeht. Es gibt auch hier in unserer Stadt christliche Gruppierungen, die eine ganz starke endzeitliche Färbung haben, die Kleinschriften verteilen, wo es immer nur darum geht, die Welt geht unter, du hast nicht mehr lange Zeit, kehr um, spende dein ganzes Vermögen auf folgendes Konto. Scherz. Aber diese Leute, die immer versuchen, diese Pädagogik der Angst zu betreiben, die lächeln erstaunlich wenig. Die haben ihre Kleinschriften, mit denen sie ganz genau die Welt erklären, aber die Fröhlichkeit des erlösten Christenmenschen suche ich in ihren Gesichtern meistens eher vergeblich. Ich werde eher sterben, als dass ich den Weltuntergang erlebe. Aber im Ergebnis ist es ja egal. Weil wenn ich sterbe, dann wird auch bei mir eine Not kommen, wie noch keine vorher da war. Die wenigsten haben die Gnade eines schnellen Todes. Auch da wird es so sein, dass für mich sich die Sonne verdunkelt. Auch da werden die Sterne für mich vom Himmel fallen. Das Ende der Zeiten und mein eigenes Ende wird ziemlich zusammenschrumpfen. Warum sehen wir immer diese dunklen Bilder? Wenn Sie gerne mal größere Kinofilme angucken, dann wissen Sie, dass der Weltuntergang ein sehr spannendes Thema ist. Also, Sie sind ja auch meistens etwas betagter. Ich gehe mal zurück zu James Bond. James Bond muss auch immer die Welt retten, weil irgendein Bösewicht eine ultimative Waffe hat, dass die ganze Welt verschwindet. Spannende Filme gehen immer über den größten Einsatz, und der größte Einsatz ist der Untergang der Welt. Das haben wir bei allen Marvel-Filmen heute, das war beim Herr der Ringe genauso. Aktuell gucke ich mir auf Arte an, eine Zeichentrick-Zusammenfassung der germanischen Mythologie, und da geht es auch immer nur um Ragnarök, um den Untergang Valhallas. Menschen finden es faszinierend, den Weltuntergang zu betrachten. Wissen Sie warum? Weil wir uns mit denen identifizieren, die dem eben entgehen können, die nicht untergehen. Jesus stellt an einer anderen Stelle 2 andere Bilder vor. Noah mit der Sintflut. Ja, Noah entkommt der ganzen Geschichte. Und Lot und seine Familie, er entkommt der ganzen Geschichte. Sie werden gerettet. Und deswegen benutzt Jesus im heutigen Evangelium ein Bild, wie wir erkennen, dass der Weltuntergang nahesteht. Haben Sie dieses Bild im Kopf? Haben Sie es vor Augen? Jesus redet von der großen Not und der Bedrängnis und was sonst was und sagt, ihr könnt es daran erkennen, wie ihr an einem Obstbaum, einem Feigenbaum erkennt, dass er Saft in den Blättern hat, dass die Blätter neu austreiben, dass bald die Früchte kommen. Jesus benutzt ein Frühlingsbild, als Zeichen dafür, dass das Ende der Welt da ist. Was sagen Sie dazu? Würden Sie als Geschichtenerzähler auch das Ende der Welt mit einem Frühlingsbaum vergleichen, der gerade neue Blätter bekommen hat, der voll in Saft und Frische steht, der die ersten Knospen schon austreibt und es dauert nicht mehr lange, bis ich die erste Kirsche in meinen Mund stopfen kann? Christen erwarten den Geliebten. Es beginnt ein neuer Frühling. Die Bibel endet im letzten Kapitel der geheimen Offenbarung mit einem Ruf: Komm, Herr Jesus, komm bald, Maranatha. Ich war ja auch mal jünger und verliebt und damals gab es noch keine Smartphones und keine Textnachrichten. Und wenn man das Pech hatte, dass die eigene Freundin halt nicht in derselben Stadt wohnte, sondern irgendwo anders, dann musste man halt die ganze Woche warten, bis wieder Wochenende war. Das war ein freudiges Warten, ein sehnsüchtiges Warten. Und mit jedem Tag, der vergeht, komme ich meiner Geliebten näher. Und so ist es mit uns Christen auch, ihr Lieben. Mit jedem Tag, der vergeht, kommt ihr der Begegnung mit eurem Geliebten näher. Unser Weltende ist nicht dunkel. Das Frühlingsbild mündet ein in der großen Sehnsuchtsbegegnung mit Jesus Christus. Darum geht's. Und deswegen feiern wir auch bald Weihnachten, wo das Licht wieder über das Dunkel siegen wird. Amen.